Willkommen bei Manga, Mensch, Moment. Dein Podcast zwischen Panels und Persönlichkeit.
Willkommen zurück bei Manga, Mensch, Moment. Deinem Podcast für mehr Bewusstsein in der Otaku-Szene. Hi, ich bin Michi und ich freue mich sehr, dass ihr mir heute wieder Gesellschaft leistet. Wie ihr vielleicht schon ein bisschen hört, bin ich stimmlich heute nicht ganz so fit, aber es liegt daran, dass auch die Erkältungszeit bei mir leider Halt gemacht hat und es mich ein kleines bisschen erwischt hat, aber wir kommen ganz gut durch die Folge. Ich glaube da fest daran, ich habe hier Tee neben mir, von dem her, wir kriegen das auf alle Fälle hin. In der letzten Folge haben wir uns ja einmal den Weg zum Ziel angeschaut und auch mal uns die Frage gestellt, was ist denn eigentlich wichtiger? Das Ende mit einem riesigen Knall oder aber auch der Weg dahin? Welche Mangaka nehmen dies als stilistisches Mittel und arbeiten aktiv damit, um ihre Geschichten entsprechend so aufzubauen? Wie zum Beispiel Urasawa, der natürlich den Weg ebnet, um eher ein, naja, wenn man es so interpretieren möchte, ein schwacheres Ende zu erzählen. Aber dafür ist der Weg sehr, sehr stark. Und wir haben natürlich aber auch verschiedene Reihen, bei denen genau eben das Ende das große Ziel ist, das dann teilweise auch das die komplette Geschichte in ein anderes Licht stellt und ein ganz anderes Feeling für die Reihe dann entsprechend eben aufkommt. So, heute ist es soweit. Heute sind wir in der finalen Folge der zweiten Staffel und ich freue mich sehr darauf. Ich habe euch ja in der letzten Folge, beziehungsweise auch auf Instagram, hatte ich ja mal so einen kleinen Aufruf gestartet, dass wenn ihr Lust habt, dass ihr ein paar Fragen einreichen könnt und wir die heute in dieser Folge dann beantworten und gemeinsam mal ein bisschen draufschauen, was euch denn so interessiert. Zuallererst einmal möchte ich mich recht herzlich bei allen bedanken, die was eingereicht haben. Fand ich mega stark, richtig, richtig spannend. Ich habe mir so ein paar Fragen rausgepickt, die wir heute auch beantworten werden. Es werden nicht alle reinkommen, aber ich werde euch auf jeden Fall zurückschreiben und natürlich euch die Fragen nochmal separat beantworten. Ich habe mir gedacht, ich pick mir jetzt mal so 7 Fragen raus, so mit den wichtigsten, weil manche haben sich tatsächlich auch überschnitten, weil sie vom Inhalt her so ein bisschen das Gleiche waren. Und die gehen wir mal gemeinsam an. Deswegen verlieren wir jetzt auch gar nicht so viel Zeit und starten natürlich gleich los. Okay. Die allererste Frage war, wann war bei dir der Moment, als du gemerkt hast, jetzt hast du genug verkauft? Puh, das ist eine ziemlich gute Frage und ehrlich gesagt weiß ich auch nicht so ganz genau, wie ich diese Frage beantworten soll. Vielleicht schon mal eins vorweg, also an diesem Punkt bin ich noch gar nicht, dass ich sage, ich habe genug verkauft, dass ich sage, jetzt ist es endgültig, genau so ist es und jetzt passiert da gar nichts mehr, sondern ich befinde mich da eigentlich immer noch so ein bisschen in diesem Prozess des Ausselektierens. Ich glaube, was sich allerdings so krass verändert hat, ist, dass am Anfang der Impuls eben, das bleibt nicht, der ist ja sehr viel stärker und man selektiert auch sehr, sehr viel stärker aus, mistet schneller aus und verkauft natürlich die Dinge auch sehr viel schneller. Und irgendwann hat man so einen groben Punkt erreicht, wo man sagt, okay, jetzt passt's. Und dann geht man so ein bisschen in diese Feinselektierung. Also man liest manche Reihen eben nochmal oder erneut, bewertet sie nochmal neu und selektiert sie dann nochmal separat aus und sagt, ja gut, nee, war jetzt beim zweiten Mal lesen vielleicht nicht so geil. Oder aber man behält sie, weil man sie tatsächlich beim zweiten Mal lesen richtig, richtig gut fand. Hatte ich jetzt auch ein schönes Erlebnis mit Übelblatt. Habe ich nochmal gelesen, weil ich einfach die Reihe für mich nochmal so ein bisschen bewerten wollte und habe gedacht so, wow, toll. Also bin durch diese Bände geflogen, das hat mich richtig gecatcht. Und ich dachte mir dann so, okay, das ist was man definitiv so einmal im Jahr, alle 2 Jahre oder auch alle paar Monate mal lesen kann, weil es einfach im Dark Fantasy ein richtig cooles Werk ist, was einen da abholt. Und ich hatte aber im Umkehrschluss auch einige Bände, wo ich im ersten Moment gedacht habe, ja, die sind ganz cool, erinnert mich an ein paar Dinge, die möchte ich ganz gerne behalten und die habe ich aber dann halt tatsächlich mal beim Lesen, wo ich gemerkt habe, so nach dem zweiten, dritten Band, naja, nee, ist jetzt doch nicht das und dann fliegt es dann tatsächlich doch raus. Ich glaube tatsächlich aber dann bei dieser Feinjustierung hat man weniger Druck oder man empfindet das dann auch gar nicht mehr als so belastend, weil man hat ja schon eine erlesene Auswahl an Reihen, wo man sich im Vorfeld darüber Gedanken gemacht hat und sich gedacht hat, okay, die behalte ich, die bleiben jetzt bei mir. Und der Rest kann jetzt weg und jetzt kann man eben da so ein bisschen fein filtern. Das Gleiche werde ich jetzt allerdings auch im Herbst nochmal mit meinen Figuren machen. Ich habe die ja dieses Jahr, habe ich ja auch einen Großteil meiner Figuren aussortiert und ausgemistet und eigentlich auch so im ersten Moment für mich auf so ein Minimum runtergebrochen. Jetzt sind so ein paar Monate vergangen, ich habe über manches nochmal neu nachgedacht und die Sachen natürlich auch nochmal ein bisschen neu für mich innerlich bewertet. Und da werde ich jetzt im Herbst dieses Jahr auch nochmal richtig ausmisten, wobei jetzt im Herbst, es ist ja schon Herbst, aber wenn ich da so ein bisschen Zeit finde, tatsächlich werde ich da auch nochmal ein paar Sachen auflösen und verkaufen. einfach weil mir da so ein bisschen der Bezug jetzt auch verloren gegangen ist. Und das ist aber halt das Schöne, wenn man mal so ein paar Monate dazwischen hat, wo man sich vielleicht gar nicht mit dem Thema beschäftigt, merkt man dann einfach auch so ein bisschen, naja, nee, so stark schlägt der Impuls jetzt auch nicht. Und vielleicht ist es einfach auch so ein nostalgischer Trigger, wo man seine Erinnerungen an irgendwas bindet, aber im Endeffekt ist es halt vielleicht gar nicht so, so toll, wie man es sich im ersten Moment gedacht hat. Mein Ziel ist allerdings tatsächlich, diese ganze Sammlung, also alles in allem, tatsächlich auf so einen richtig harten Kern runterzubrechen. Also da möchte ich gerne hin, dass ich die Sachen wirklich nur noch in meinem Besitz habe, wo ich weiß, die lese ich mehrfach, die finde ich richtig gut und selbst nach dem zweiten, dritten Mal lesen habe ich da nochmal richtig Spaß daran. Deswegen glaube ich einfach, dass es ein Prozess ist und Prozess bedeutet immer, dass etwas nicht von heute auf morgen umgesetzt ist, sondern Prozess ist eigentlich immer mit Zeit verbunden. Das heißt, man darf sich da selber auch gar keinen Druck machen, das tue ich jetzt auch gar nicht. Aber ich arbeite mich so Stück für Stück im Prinzip voran und im Laufe der Zeit wird es halt wahrscheinlich immer weniger werden. So, die zweite Frage war, nach welchen Kriterien entscheidest du, ob ein Manga in deiner Sammlung bleibt oder ob dieser verkauft wird? Und hast du schon mal einen Verkauf bereut? Ziemlich spannende Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, jeder von uns hat da so ein bisschen seine eigenen Kriterien, wonach er filtert. Aber wenn ich jetzt so eine Reihe gelesen habe und merke, da ist noch ganz, ganz vieles, was ich beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal vielleicht lesen nochmal entdecken könnte. Das ist übrigens auch, geht auch in die Frage über, wonach ich entscheide, dass ich Reihen nochmal lese. Wenn ich da was finde, was mich irgendwie immer wieder catcht, begeistert, wo ich denke, oh, da kann ich wieder was Neues entdecken, das klingt ziemlich spannend, dann ist es schon mal ein sehr gutes Indiz, dass die Reihe bleiben darf. Wenn ich Charaktere habe, mit denen ich connecte, die ich in ihrer Entwicklung cool finde, mit denen ich irgendwie eine Verbindung aufbaue, mit der Geschichte, die irgendwas in mir auslöst, die mich an irgendwas bindet oder wo ich denke, ja, das fühle ich jetzt genau, das ist eigentlich immer so ein guter Punkt, um zu sagen, die Reihe bleibt jetzt tatsächlich da und die möchte ich auch irgendwann wieder lesen, weil sie eben für mich nochmal so einen großen Mehrwert, Überraschungswert irgendwie gibt. Ja, danach filter ich tatsächlich so ein bisschen. Was ich mir auch angewöhnt habe tatsächlich ist, wenn ich eine Reihe gelesen habe, dass ich in der Regel immer so 1, 2, 3 Tage mal warte, das Gelesene so ein bisschen auf mich wirken lasse. Und meistens so nach einer Woche, manchmal auch schon ein bisschen eher, je nachdem, was es jetzt genau war, kommt tatsächlich so das Gefühl, wo ich mir dann immer denke, naja, nee, ich glaube, das war jetzt ganz cool beim einmaligen Lesen. Mehr brauchst du jetzt dann auch nicht. Und da gibt es aber auch eben genau diese Momente im Umkehrschluss, wo ich mir dann denke, ja, nee, ich glaube, die behalte ich dann. Also es ist immer ganz spannend, was so eine Geschichte nach ein paar Tagen mit einem macht und wie sie auf einen denn eben wirkt und ob es dann nachhaltig auch ein bisschen was in einem bewegt oder getoucht hat. Und genau danach filtere ich eigentlich. Also es muss im Prinzip für mich halt eine Welt sein, eine Geschichte sein, in der ich mich voll verliere, wo ich genau irgendwie was finde, was mich berührt. Da sind wir wieder bei dem Thema eigenes Manga-Profil an Interessen und Charakteren und so weiter. Wenn ich das dann gefunden habe, das ist eigentlich dann immer ein guter Punkt, dass ich eine Reihe dann eben behalte und eben nicht verkaufe. Ob ich denn schon mal einen Kauf bereut habe? Puh, bestimmt war das mal so. Aber tatsächlich muss ich sagen, dass dieses Gefühl, dass ich jetzt einen Verkauf irgendwie nachhaltig lange bereut habe, ist nie wirklich lang geblieben. Also in der Regel war es immer so, wenn ich was verkauft habe, klar gab es so Momente, wo ich mal so 1, 2 Wochen darüber nachgedacht habe und gedacht habe, naja, war jetzt das Richtige, hättest du es vielleicht doch behalten sollen. Aber so nach 2 Wochen verliert sich das, ehrlich gesagt. Und man ist dann irgendwie mehr oder weniger über diesen Prozess hinweg und denkt sich so, nee, es hat schon seinen Grund gehabt, warum man sich überhaupt dazu entschieden hat, diese Reihe zu verkaufen. Und ich glaube, das Einzige tatsächlich, was ich wirklich mal bereut habe, wobei das aber auch sehr hoch gejammert ist, ich hatte mal die erste Version von der Inuyasha New Edition mit dieser wunderschönen Goldfolie. Die habe ich damals verkauft, als ich umgezogen bin, einfach auch, weil ich das Geld ein Stück weit gebraucht habe. Und die Reihe habe ich mir dann halt im Nachdruck irgendwann mal ein paar Jahre später, als die Möglichkeit da war, habe ich mir tatsächlich die Reihe wieder gekauft, weil es mich dann irgendwie nicht losgelassen hat. Also das war was über mehrere Jahre in mir, wo ich gedacht habe, boah, nee, Inuyasha fand ich doch eigentlich immer ziemlich cool, hatte auch den Anime daheim und das war vielleicht tatsächlich der einzige Kauf oder Verkauf, den ich im Nachhinein so ein bisschen bereut habe, eben weil er halt so schön war, aber ich habe ja die Reihe jetzt wieder, es ist vielleicht keine Goldfolie drauf, aber mir geht es ja da mehr um den Inhalt und da ist ja der Nachdruck der New Edition komplett eigentlich identisch zu dem, wie ja die erste Version war. Von dem her, ob ich mehrere Verkäufe bereut habe, nee, eigentlich im Nachhinein eher nicht. Die nächste Frage fand ich ziemlich cool, habe ich mich sehr drüber gefreut. Warum heißt dein Podcast Manga Mensch Moment und wie bist du auf den Namen gekommen? Ich hatte euch ja schon mal erzählt, dass ich ja schon mal in einem Podcast-Projekt mit drin war. Also es war ein Toy-Collector-Podcast, den ich gegründet habe vor ein paar Jahren. der auch einige Jahre lief und irgendwie war ich danach so ein bisschen halt in, ja, ich war fertig danach und wollte erstmal mit Podcast gar nichts weiter machen eigentlich und irgendwie hatte ich dann aber so ein bisschen das Bedürfnis, so ein paar Jahre später irgendwie wieder doch Podcasts zu machen. Es war dann so, dass es gab ja schon sehr, sehr viele Manga-Podcasts da draußen, sehr gute Manga-Podcasts und ich bin immer der Meinung, es braucht ja nicht nochmal einen Podcast, der so ist wie, sondern wenn man einen Podcast eröffnet, sollte das ja immer ein Stück weit auch ein Mehrwert sein. Für Hörer, dass es ja etwas da draußen gibt oder Hörerinnen, dass es da draußen gibt, was man vorher halt noch nicht hatte oder worüber vielleicht noch nicht in dem Maße gesprochen wurde. Und da sich ja in der Zeit bei mir tatsächlich einiges geändert hat, auch in Bezug auf meine Sammlung, mein Blickwinkel darauf, ich diese ganzen Schritte, die ich euch ja in der ersten Staffel so ein bisschen erzählt habe, ich ja die auch durchlebt habe und durchgegangen bin, habe ich mir gedacht, so Mensch, das wäre doch was, eben mal was ganz anderes zu machen. So und natürlich weiß ich, dass Manga Mensch Moment nicht so fancy klingt wie oder so melodisch ist wie manch andere Podcasts da draußen, aber mir war es irgendwie wichtig, dass dieser Titel so ein bisschen halt den Inhalt des Podcasts widerspiegelt. Also klar Manga, weil wir sind halt Manga-Leser und Leserinnen und Sammler. Mensch, weil es eben um uns geht, als Sammler, als Otakus. Und natürlich der Moment, weil man halt viel mehr den Moment irgendwie genießen sollte, den Augenblick aufnehmen sollte, als eben halt so in dieser stumpfen Masse irgendwie so ein bisschen zu ertrinken. Und daraus ist eigentlich dieser wahrscheinlich eher Zungenbrecher-Podcast-Name entstanden. Aber das war mir irgendwie so ein bisschen wichtig. Und ich weiß auch, dass man sich vielleicht zu Beginn da gar nicht so viel vorstellen konnte. Aber ja, jetzt so nach fast 14 oder jetzt nach 14 Folgen ist es auch in meinem Kopf irgendwie richtig angekommen. Und ich finde es eigentlich immer noch ziemlich cool. So, die vierte Frage war, wie gehst du mit FOMO um? Ja, da muss ich jetzt ziemlich ehrlich sein. Ich rede ja viel über FOMO im Podcast und weiß mir oder bin mir auch diesem Gefühl tatsächlich extrem bewusst. Das heißt, ich weiß, was dieses Gefühl in mir auslösen kann. Ich weiß auch, was das Gefühl in mir triggert, dass ich zum Beispiel blind kaufen würde. Also FOMO selber ist mir schon sehr, sehr bewusst und ich versuche auch tatsächlich aktiv gegen FOMO vorzugehen. Aber da muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sein, wenn ich jetzt sage, ich kaufe nichts mehr aus FOMO heraus, wäre es gelogen. Also ab und zu, es ist sehr, 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 sehr viel seltener geworden wie früher, ab und zu zieht tatsächlich mal aufgrund von FOMO etwas ein, aber es bleibt, ja, es ist weniger geworden. Früher habe ich viel mehr aufgrund von FOMO gekauft tatsächlich, weil ich mich mit dem Gefühl einfach gar nicht so richtig auseinandergesetzt habe. Es ist deutlich besser geworden und ich durchleuchte natürlich auch meine Kaufentscheidungen ein bisschen anders. Also ich versuche schon immer tatsächlich mir die Frage zu stellen, brauche ich das jetzt wirklich oder ist es einfach nur ein Trostpflaster oder ist es jetzt wirklich nur aufgrund von künstlicher Panikmache, Verknappung von Verlagen, von Hersteller, von Figuren und so weiter. Was ist da jetzt wirklich der Kaufimpuls? Also ist da wirklich Bedarf da oder ist es jetzt nur was, was ich mir als ja Wiedergutmachung irgendwie kaufen möchte oder eben aufgrund dieser künstlichen Panikmache? Was ich tatsächlich jetzt dieses Jahr ab und zu immer wieder mal hatte, ist, gerade bei so Figuren oder sowas, ich habe eine Bestellung aufgegeben, weil ich so gedacht habe, oh Gott, letztes Exemplar, ich brauche das jetzt. Und habe es aber tatsächlich innerhalb von 48 Stunden wieder storniert. Und ich weiß, ich glaube, mich hassen da jetzt echt viele Online-Shops da draußen. Aber ich muss sagen, ich gehe da tatsächlich aktiv dann wieder dagegen vor, habe von meinem Widerrufsrecht dann Gebrauch gemacht und habe die Bestellung dann auch wieder storniert. Und bin davon zurückgetreten, weil dann so ein, zwei Tage später innerlich so diese Vernunft dann tatsächlich wieder hochkam. Und ich mir gedacht habe, so nee, eigentlich brauchst du das jetzt gar nicht. Also deswegen macht es jetzt auch gar keinen Sinn, das zu kaufen oder irgendwie zu bestellen. Und da bin ich tatsächlich deutlich, deutlich besser geworden und ja, rudere da wieder zurück. Das habe ich früher tatsächlich nicht gemacht. So, die nächste Frage war, wie viel hast du denn schon verkauft? Puh, weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt, also ich habe es nicht gezählt tatsächlich, das habe ich nicht gemacht. Aber in Zahlen kann ich es jetzt gar nicht sagen, wie viel Manga, wie viel Anime-Boxen, Figuren und so weiter ich verkauft habe. Aber ich hatte jetzt rein von meinen Manga-Regalen, ich hatte so 4,5 wirklich voll gefüllte Billy-Regale und bin jetzt bei 3 gelandet. Also das heißt, 1,5 Billy-Regale habe ich komplett aufgelöst und verkauft. Die 3 Regale, die jetzt da sind, sind ziemlich lückenhaft. Eben auch vorausschauend für gewisse Werke, wie jetzt zum Beispiel noch Berserk in der neuen Edition oder eben halt bei One Piece, weil ich ja weiß, dass die Reihe noch fortlaufen ist. Da habe ich schon entsprechenden Platz und freie Regalböden eingeräumt. Dementsprechend ist da noch Luft eben drin. weil ich die Reihen ja sammeln möchte. Ja, jetzt um das in Zahl zu, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich hatte es ja schon zur ersten Frage gesagt. Ich möchte gern auf diese drei mich reduzieren, wobei ich ganz gerne noch den unteren Boden komplett ausselektiert hätte, weil ich dort gern noch ein bisschen meine restlichen Animes reinstellen möchte. Das heißt, am Schluss soll meine komplette Sammlung sich auf drei Billigregale begrenzen, inklusive eben Animes. Und das wäre dann unten eben nur diese drei Böden. Und das ist, glaube ich, schon mehr wie genug. Und wenn da der harte Kern dann drin ist, an dem man sich erfreut, ist es auf jeden Fall cool. Gut, die nächste Frage war, wie viel Geld gibst du pro Monat für dein Hobby aus und wie viel Reihen sammelst du? Das variiert tatsächlich von Monat zu Monat sehr, sehr stark. Also früher war es auf alle Fälle viel, viel mehr. Ich habe sehr, sehr viel Geld jeden Monat für Manga ausgegeben, für Anime, auch für Figuren und so weiter. Das ist deutlich, deutlich weniger geworden. Viel, viel weniger. Ich gebe heute im Schnitt ja zwischen 30 und 40 Euro pro Monat aus. Es gibt Monate, wenn zum Beispiel irgendwelche besonderen Editionen kommen, wie jetzt eben diese Berserk Master Edition oder wenn Vagabond mit dabei ist und so weiter, dann ist es natürlich mal mehr, dann sind wir bei 100 Euro. Aber es gab auch schon Monate, da habe ich maximal 25 Euro pro Monat ausgegeben. Also es ist deutlich weniger geworden im Vergleich zu früher und ich gucke da auch schon sehr drauf, dass es halt im Prinzip nicht über diese 100 Euro pro Monat drüber hinausgeht. Jetzt sind wir Ende September, Anfang Oktober war es tatsächlich ein bisschen mehr, weil ja der neue One Piece Schuber kam. Dann war die dritte Version von Berserk mit dabei. Da ist ein bisschen mehr gewesen. Aber tatsächlich versuche ich immer schon, mein Budget da sehr, sehr klein zu halten. Und es ist tatsächlich schön, wenn man dann merkt, man braucht einfach gar nicht mehr so viel und muss auch nicht mehr so viel Geld da irgendwie rein investieren oder ausgeben, sondern es ist halt dann so ein kleines Budget, was man pro Monat dann tatsächlich ausgibt. Also vor diesen Massen wie früher bin ich extrem weggegangen. Wie viele Reihen sammle ich noch? Aktuell habe ich tatsächlich nachgeguckt, weil ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher war, aber es sind noch 10 Stück, die am Laufen sind, wobei drei davon dieses Jahr noch ein Ende finden in den nächsten 3 Monaten. Summe bleiben in Summe noch 7 laufende Reihen, wo in unregelmäßigen Abständen irgendwelche Bände dann mal rauskommen. So Sachen wie Apothekerin oder Frieren zum Beispiel, da kommt ja im Schnitt alle 6 Monate mal ein Band raus. Da ist es dann nicht mehr so viel und sehr, sehr überschaubar. Ja, also in Summe wären es jetzt Ende des Jahres noch 7 Reihen sein, die am Laufen sind. Und die letzte Frage, die ich übrigens sehr, sehr interessant fand. Gab es Momente, in denen du das Hobby eben aufgeben wolltest und wie behältst du dir so ein bisschen den Spaß bei der Sache? Also ganz ehrlich, ja, diese Momente gab es immer wieder mal, tatsächlich letztes Jahr, wo ich immer wieder an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, ich verkaufe jetzt einfach radikal alles, ich löse alles auf, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Aber ehrlich gesagt war es gar nicht darum, dass ich von diesem Hobby so überdrüssig wurde, sondern dass ich einfach unglaublich gesättigt war von dieser Masse, die man besitzt. Ich hatte einfach zu viel, das war dann auch irgendwann ja auch der Umkehrschluss, warum ich ja dann angefangen habe, eben auszusortieren. Ich war gesättigt, ich war übersättigt, ich hatte keinen Spaß mehr am Lesen. Es war eigentlich nur noch stumpfes Gekaufe. Und dann kommt man schon irgendwann an diesen Punkt, wo man sich so manchmal die Frage stellt, naja, ist es nicht besser, jetzt das einfach alles abzugeben, zu verkaufen und einfach hier Platz zu schaffen und bei Null anzufangen? Tatsächlich hat aber dann dieses Filtern und Aussortieren ja vieles gebracht. Was mir auch sehr gut getan hat, war, und das war ein Fehler, den ich halt früher gemacht habe, ich habe mich halt auch mit falschen Leuten tatsächlich abgegeben. Also ich war teilweise in toxischen Gruppen drin, wo Produkte zerrissen worden sind, sie aber vierfach gekauft worden sind. Gerade in der Zeit, in der ich viel mit Figurensammlern unterwegs war und irgendein Hersteller irgendeine Figur präsentiert hat, die wurde dann in dieser Gruppe so zerrissen und kaputt gemacht, aber jeder hat sie halt dann 3-4 Mal gekauft, weil er gedacht hat, hey, ich mach was damit, aber eigentlich ist sie kacke. Also das heißt, ich kaufe ein beschissenes Produkt, aber kaufe es mehrfach, weil ich finde es ja so scheiße. Das trägt halt langfristig einfach nicht zu diesem Spaß bei. Und es tut auch diesem Hobby und einem selber einfach nicht gut, wenn man sich zu sehr auf dieses Negative fokussiert oder mit zu vielen negativen Menschen sich da irgendwie abgibt. Und das verleitet einen dann schon irgendwann langfristig einfach auch den Spaß an der Sache zu verlieren. Und so ging es mir tatsächlich immer wieder mal, wenn ich in komischen Gruppen irgendwie unterwegs war, wo ich mir dann eben ja dann auch die Frage gestellt habe, muss ich denn überhaupt online sein, mit solchen Leuten mich dann irgendwie abgeben oder konzentriere ich mich dann einfach auf mich? Aber in der Zeit, als ich in diesen Gruppen tatsächlich war, hatte ich immer wieder mal das Bedürfnis, tatsächlich einfach alles abzustoßen, weil es halt einfach viel zu viel war. Das geht jetzt vielleicht so ein bisschen über auch in die Frage, wie behalte ich mir tatsächlich den Spaß, dass mir die Sache halt langfristig eben Freude bereitet. Ich habe mir halt mittlerweile einen Freundeskreis rausgesucht von Menschen, wo ich weiß, dass die mir gut tun. Das muss gar nicht die Masse sein. Ich muss da auch nicht mit vielen Menschen darüber reden, was ich gelesen habe, sondern ich habe da so meine kleine Gruppe, in der ich mich wohlfühle, in der jeder jeden respektiert, in der jeder dem anderen was gönnt. Das ist eigentlich ein sehr schönes, harmonisches Miteinander. Das finde ich sehr, sehr cool. Das heißt, ich halte mir eigentlich eher meinen Freundeskreis sehr, sehr klein in der Richtung. Ich halte meine Sammlung klein, um sie eben für mich besonders zu machen. Ich lese deutlich bewusster. Das heißt, wenn ich mich einer Reihe widme, dann tatsächlich versuche ich daraus, wie so ein kleines Happening eigentlich zu machen, dass ich eben bewusstes lese, manche Dinge nachrecherchiere, wie ich es jetzt eben bei One Piece auch gemacht habe, bin ich immer wieder an einem Punkt, wo ich dachte, ah, das klingt interessant, muss jetzt mal nachgucken, warum, wieso, weshalb, was hat es mit dem Charakter auf sich und so weiter. Das versuche ich tatsächlich schon aktiv zu machen, dass ich dort für mich dieses Lesen zu was Besonderem tatsächlich mache. Und das behält mir wirklich den Spaß bei der ganzen Sache. Ich glaube, es ist halt sehr wichtig, dass man sich aus oder von negativen Menschen, die einem irgendwie nicht gut tun, wo man immer das Gefühl hat, man ist da einfach nicht richtig oder man fühlt sich eher schlecht in den Kreisen, ist es halt immer sehr wichtig, dass man sich, glaube ich, davon distanziert. Und es zwingt euch ja auch da draußen niemand mit anderen darüber zu sprechen. Ja, und manchmal dauert es halt seine Zeit, bis man Freunde findet oder Bekannte findet, die eben genau auf eurer Wellenlänge sind. Aber man findet die Leute. Es ist ja nicht so, dass ihr Einzelgänger seid oder selbst wenn ihr das seid, ist es völlig fein. Also es gibt ja keinen Anspruch daran oder es ist ja nicht verpflichtend, mit anderen sich auszutauschen. Aber ich glaube schon, dass es da draußen genug Menschen gibt, die noch sehr positiv sind, die einem Kraft geben, wo man auch das Gefühl hat in Gesprächen, man zieht Energie, als dass es zu viel Energie abwirft. Und ich glaube, genau darauf sollte man sich auch im Hobby irgendwie konzentrieren. Also klar, allgemein im Leben, aber auch im Hobby, dass man einfach Menschen hat, die einem da Kraft geben und nicht alles irgendwie zerfleischen. Und das ist mir jetzt aufgefallen, als ich ja auch irgendwann von Instagram dann wieder runter bin oder weggegangen bin, dass das schon sehr, sehr viele Leute sind, die in diese Richtung tatsächlich gehen. Also jeder kauft alles, aber irgendwie ist auch alles immer Kacke. Und das ist halt dann so ein ambivalentes Gefühl, was sich in einem einstellt, wo man dann auch so ein bisschen, ja, sich einfach rausnehmen sollte. Und es ist tatsächlich so, haltet euch die Sachen klein, kleinere Sammlungen, ausgewähltere Sachen. Dadurch bleibt das alles für euch einfach auch vom Wertegefühl her besonders. Also so ging es mir jetzt zumindest. So, also vielen lieben Dank nochmal für eure Fragen. Fand ich richtig cool, sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich konnte jetzt nicht alle reinnehmen, weil ich nicht wusste, wie lang es jetzt von der Zeit her geht. Und ich jetzt mir gedacht habe, den Rest beantworte ich euch dann persönlich. Da können wir uns dann nochmal auch direkt austauschen. Aber freut mich sehr, dass ihr daran teilgenommen habt und die Chance auch genutzt habt. Fand ich richtig cool und richtig stark. Nochmal ein herzliches Dankeschön. Und persönlich hat es mich einfach auch sehr gefreut, dass ich mal sehe, was euch denn so interessiert. Fand ich richtig cool. Das war doch jetzt mal ein richtig schöner Einstieg und ich habe mir für die letzte Folge tatsächlich lange Gedanken gemacht und auch ein bisschen überlegt, worüber ich mit euch denn heute sprechen könnte. Was ist denn ein Thema, was das Manga-Lesen für einen selber noch mal ein bisschen bewusster macht? Dann habe ich tatsächlich so versucht, darüber nachzudenken, was hat Manga-Lesen mit mir gemacht? Jetzt nicht nur die Tatsache, dass wir uns darüber unterhalten, ob Freundschaft ein unglaublich tolles Gut ist oder sonst irgendwie was oder wo hat einen selber denn nachhaltig geprägt, sondern wann kommt denn der Punkt bei einem selber, wo man das Manga-Lesen verlässt und das, was man gelesen hat, ins reale Leben transportiert? Und dann habe ich mir gedacht, Manga-Lesen ist doch oft auch, beziehungsweise auch Anime-Schauen, ist jetzt nicht nur aufs Manga-Lesen runtergebrochen, sondern auch beim Anime-Gucken. Es gibt doch ganz oft diese Momente, wo man das Erlebte der Geschichte in das reale Leben transportiert und es einen dazu inspiriert, kreativ tätig zu werden, Dinge zu tun, über die man vorher niemals nachgedacht hat, einen Weg einzuschlagen, den man vorher vielleicht gar nicht eingeschlagen hätte oder eben auch ein neues Hobby aufgrund der gelesenen Geschichte neu zu entdecken, wo man vorher gar nicht gedacht hat, dass es eigentlich ein überhaupt Spaß macht oder interessiert. Und da habe ich mir so ein paar Sachen überlegt. Das eine oder andere tatsächlich habe ich selber erlebt oder mache ich selber. Bei dem anderen Thema zum Beispiel habe ich das bei anderen gesehen. Ich habe es miterlebt, weil die in meiner Klasse zum Beispiel damals waren. Dann habe ich mir so ein paar Sachen überlegt, dachte mir, okay, komm, darüber sprechen wir heute. Also lasst uns ganz entspannt in die heutige Folge gehen, in die letzte Folge der zweiten Staffel. Und wir schauen uns heute einmal an, wie wir uns auch außerhalb des Mangas austoben können, kreativ ausleben können und wie uns eben Manga auch inspirieren kann, neue Hobbys zum Beispiel zu entdecken. Mangas sind ja irgendwie nicht nur plumpe Geschichten, sondern sie können auch einfach ein Starterkabel sein, um irgendeinen Funken in uns auszulösen, um eben eine neue Idee zu zünden, eben Raum für Neues auszugeben. Und egal, ob das jetzt zum Beispiel das Zeichnen, das Schreiben von Fanfiction, das Cosplay und so weiter, es gibt ganz, ganz vieles, was das in uns auslösen kann. Und ich möchte gerne mit euch heute so ein paar Sachen mal anschauen, die es da gibt, wo man sich auch außerhalb des Buches oder des Animes im Prinzip eben ausleben kann. So, und da kann ich ja bei mir schon mal anfangen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen zurückgehe, als ich so 12, 13 Jahre alt war und RTL 2 das Anime-Programm riesig ausgebaut hat, da liefen dann die Klassiker eben wie Dragon Ball, wie Sailor Moon, Lady Oscar, Saber Rider und The Star Sheriffs und noch viele mehr. Digimon war alles zu der Zeit sehr, sehr groß im Hype und hat natürlich diese ganze Anime-Trommel natürlich auch angekurbelt. Und ich war damals irgendwann an diesem Punkt, wo ich gedacht habe, boah, geil, richtig cool. Man hat das alles aufgesaugt, aber irgendwann hat's halt einfach nicht mehr gereicht und man hat dann irgendwann angefangen, man wollte sich selber irgendwie ausleben, man wollte die Geschichten vielleicht auch selber weitererzählen oder weiterschreiben. Und bei mir war das damals tatsächlich der Startpunkt, um mit dem Zeichnen anzufangen. Und ich habe damals begonnen, wahrscheinlich wie viele von euch auch, als sie in dem Alter waren, Dinge eben abzuposen. Es gab ja damals in der Animania zum Beispiel oder diese ganzen anderen von RTL 2 produzierten Anime-Magazine, waren ja immer wieder Poster mit dabei. Und man saß dann da und hat halt im Prinzip die Figuren von diesen Postern dann abgepaust. Idealfall nur klassisch eben mit Butterbrotpapier und hat es dann eben aufs normale Papier dann übertragen. Und hat da dann angefangen, im Prinzip die Sachen nachzuzeichnen. Man hat Fanarts kreiert und gestaltet. Und ich fand es damals immer ganz cool in der Animania, weil das echt inspirierend irgendwie war, wenn man dann immer gesehen hat, wie kreativ viele Leserinnen und Leser damals eben waren und Fanarts selber gestaltet haben, auch von irgendwelchen Manga-Reihen, von irgendwelchen Anime-Serien. Und das war für mich damals tatsächlich so der Startschuss, eben selber mit dem Zeichnen anzufangen. Und ich zeichne tatsächlich eben seit ich 12, 13 Jahre alt bin. Es gab immer wieder mal Phasen, wo es mehr, mal weniger ist. Aber tatsächlich war das so der Beginn für mich, mich kreativ oder künstlerisch eben auch auszuleben. Und das ist auch bis heute noch tatsächlich so. Und angefangen, wie gesagt, mit Abpausen. Und später irgendwann hat man sich dann getraut, die Figuren selber zu zeichnen. Und es gab damals eben so Sammelkarten, zum Beispiel von Sailor Moon oder von Dragon Ball, hat man dann angefangen, diese kleinen Bilder abzumalen. Und das Lustige ist eigentlich, man scheißt da wirklich drauf, ob das Auge jetzt auf der Backe klebt oder oben an der Stirn hängt. Es war wahrscheinlich alles völlig asymmetrisch und überhaupt nicht anatomisch korrekt. Aber es war halt tatsächlich der Beginn und man hat da sehr viel geübt, sehr viel rein investiert, sehr viel gemacht und hat dann irgendwann für sich selber so ein bisschen halt die Passion fürs Zeichnen dann auch gefunden. Und im Laufe der Jahre ging das dann irgendwann so ein bisschen weg, dass man gar nicht mehr die Figuren nachgezeichnet hat, sondern ich habe dann irgendwann angefangen, tatsächlich meine eigenen Figuren zu kreieren. Ich habe dann irgendwann angefangen, meine eigenen Geschichten zu schreiben, habe dann eigene kleine Manga-Stories gezeichnet. Es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die sind nur bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Da habe ich zwei riesige Leitsordner voll mit zwei Geschichten, die wahrscheinlich das absolute Crossover aus, weiß ich nicht, Dragon Ball, Sailor Moon, Weißkreuz, was ich damals gelesen habe, irgendwie war. Also ein totaler Mischmasch aus allem, was mich irgendwie inspiriert hat. Ja, das hat sich dann irgendwann immer so weiterentwickelt. Und ich glaube, zuletzt habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen, wieder einen Manga zu zeichnen. Und es ist tatsächlich immer noch für mich heute so ein Wunsch oder so ein Traum, irgendwann mal mein eigenes kleines Buch, ich meine, das geht ja mittlerweile alles auch total entspannt, dass man sein Buch selber in den Druck gibt, aber mein eigenes kleines Manga-Comic-Buch in den Händen zu halten, das ist für mich bis heute immer noch so ein kleiner Traum. Und den werde ich mir wahrscheinlich irgendwann im Laufe der Jahre auch mal verwirklichen. Aber um nochmal den Bogen zu spannen, so heißt's. Manga-Anime war damals für mich tatsächlich der Impuls, mit dem Zeichnen anzufangen. Ich glaube, ohne diese Geschichten, ohne diese Inspiration wäre ich damals nie darauf gekommen und wüsste auch nicht, ob mir je dieses Hobby so zugänglich gemacht werden hätte würden. War das jetzt ein gerader Satz? Nee, ich glaube nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt allein durch den Kunstunterricht der Schule irgendwie Zugang dazu gefunden hätte. So rum ist es, glaube ich, richtig. Und von dem her war das tatsächlich so der Startschuss. Und wenn man das Ganze ja nochmal weiter spinnt mit dem Zeichnen zum Beispiel, es gibt ja ganz, ganz viele Doujinshis, also Fangeschichten, die gezeichnet werden aufgrund von gewissen Main-Charakteren, also Hauptcharakteren von gewissen Geschichts- oder Abschnitten aus irgendeiner Main-Story raus, wo dann Zeichner oder Zeichnerinnen eben dann da sitzen und die Geschichte in ihren eigenen, in ihrer eigenen Interpretation weitererzählen. Das Schreiben von Fanfictions und so weiter, das ist Raum für Kreativität. Das heißt, wir verlassen tatsächlich das Buch, wir verlassen den Anime und wir transportieren es in unsere Realität und wir machen was daraus. Wir werden durch diese Serien, durch diese Geschichten inspiriert, Eigenes zu erschaffen und kreativ tätig zu sein. Und das finde ich ultra spannend. Und wenn wir gerade davon schon sprechen, dass wir ja Sachen aus Anime oder aus Büchern zum Beispiel in unsere Welt katapultieren, und ich bin mir sicher, dass jeder da draußen, der Anime und Manga konsumiert, das für ihn so der Startschuss tatsächlich war, sich mit dem Thema zu beschäftigen, ist zum Beispiel Essen. Wenn wir darüber nachdenken, wie Naruto an diesem Ramen-Shop steht und sich die Nudelsuppen reinpfeift, wie Goku voller Elan dieses Curry von Chi-Chi verdrückt, da läuft einem doch das Wasser im Munde zusammen, oder? Und ich glaube, ein Großteil hätte niemals angefangen, asiatisches Essen zu konsumieren oder sich in dieser asiatischen Küche auszutoben oder auszuleben, wenn es nicht zum Beispiel Manga oder Anime gegeben hätte. Und wenn dieses Essen auch nicht immer so unglaublich lecker aussehen würde. Es ist Wahnsinn. Und ich glaube, jemand, der das total auf die Spitze treibt, ist halt einfach, sind die Studio Ghibli-Filme, weil dort einfach das Essen immer unglaublich lecker aussieht. Und Ghibli macht ja daraus so ein richtiges Happening in der Zubereitung der Küche. Es wird nochmal schön musikalisch untermalt. Man sieht, wie viel Mühe da drin steckt, wenn das Fleisch geschnitten wird, die Zwiebeln geschnitten werden, der Reis gekocht wird, das Brot gebacken wird. Und jedes Mal, wenn die dieses unfassbar leckere Anime-Brot brechen, habe ich irgendwie so voll das Bedürfnis, da reinzubeißen. Und das ist ja jetzt das Spannende. Es gibt ja mittlerweile tatsächlich Kochbücher oder eben auch YouTube-Kanäle, die Anime-Gerichte nachkochen, damit man das Ganze dann eben auch zu Hause selber machen kann oder mitkochen kann. Und das ist doch ultra spannend. Ich meine, wie viele von euch haben nicht mal selber versucht, Sushi zu machen? Wie viele von euch haben nicht mal selber versucht, Ramen zu machen? Oder wer geht Ramen essen? Das heißt, wir werden ja Teil der Essenskultur aus Manga und Anime und nehmen das mit in unser echtes Leben. Wir essen quasi die Gerichte unserer Helden und werden genauso stark und sind natürlich genauso voller Energie wie Goku oder wie zum Beispiel Ruffy und so weiter. Finde ich richtig cool. Und für mich war das tatsächlich auch so der Punkt. Also durch das, dass ich halt viel von Anime gesehen habe, ob das eben jetzt bei Sailor Moon war, ob das bei Dragon Ball war, keine Ahnung, diese ganzen Serien, die man früher eben auch bei Digimon auf RTL 2 gesehen hat. Es war ja eigentlich der Startschuss, sich auch mit der asiatischen Küche ein bisschen mehr oder mit der japanischen Küche ein bisschen mehr zu beschäftigen, um eben auch zum Beispiel mal Sushi zu versuchen, Ramen zu essen und solche Sachen. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, weil es tatsächlich auch für einen selber nochmal ein neuer Weg sein kann, ein neues Interessensgebiet zu finden. Wer weiß, ob man vorher sonst sich an dem Kochen großartig versucht hätte. Aber wenn wir natürlich das Essen unserer Helden konsumieren und wir natürlich auch ein Stück weit unser Held sein möchten, gibt's nochmal Next Level. Und das ist was, es ist eine Kunst tatsächlich an der Stelle, die man echt hervorheben muss. Und zwar spreche ich vom Cosplayen. Und bevor wir hier übers Cosplayen sprechen, müssen wir erstmal wirklich die ganzen großartigen Cosplayer da draußen loben und für ihre Arbeit echt hochheben, weil ich das sehr, sehr beeindruckend finde, wie viel unglaublich viel Zeit, Energie, Mühe, Kraft in diesen ganzen Kostümen steckt. Und ohne die Cosplayer wäre so eine Con einfach, wenn man da sich mal so ein bisschen umschaut, echt langweilig. Ich finde das immer wieder stark, und ich jedes Mal, wenn ich an einem Cosplayer vorbeilaufe, muss ich kurz Halt machen und einfach das Kostüm loben und sagen, wie cool ich das finde, und unterhalte mich dann mit den Leuten ganz kurz und finde es einfach mega spannend, weil ich das einfach auch schön finde. Und ich glaube, ich frage dann immer auch höflich, ob ich ein Foto machen darf, weil ich finde, das gehört sich dann irgendwie auch immer. Und wenn man dann kurz ins Gespräch kommt und auch mal fragt, wie viel Zeit und Energie da drin steckt, ist das schon immer sehr beeindruckend. Und ich habe mich da, wann war denn das, vor ein paar Jahren, da war ich auf der Animuk und da habe ich so ein Schweizer Cosplayer-Duo kennengelernt. Das war total cool. Die waren damals als von The Promised Neverland, glaube ich, als Emma und als Norman verkleidet. Und da bin ich mit denen so ein bisschen ins Gespräch gekommen und habe mal gefragt, wie viel Zeit sie denn tatsächlich in ihre Cosplays investieren. Die haben mir dann so ein paar Fotos gezeigt, was sie sonst noch machen. Und ich fand das so interessant, weil eine der beiden Mädels hatte dann zu mir gemeint, so ja, sie hat am Anfang überhaupt nie gedacht, dass das ihr so taugt und so viel Spaß macht. Sie hat vorher nicht mal nähen gekonnt. Und als sie sich dann eben das erste Cosplay, was sie genäht hatte, war tatsächlich Bulma aus Dragon Ball. Und als sie sich zum ersten Mal an die Nähmaschine gesetzt hatte, war das total die Herausforderung. Ich hätte auch nie gedacht, dass das was wird. Aber es sah halt dann am Schluss echt cool aus. Das heißt, sie hat sich halt durch das Cosplaying quasi selber, das Nähen beigebracht mit ein paar YouTube-Tutorials, das Modellieren von Frisuren, das Stylen von Perücken, das Erschaffen von Extras, also von Equipment, wie zum Beispiel ein Dragon Radar aus irgendwelcher Modelliermasse und so weiter. Und das finde ich total krass. Also wenn einen Anime und Manga in der Leidenschaft so packt, dass man selber erstmal zum eigenen Held werden möchte, finde ich das total cool. Aber wenn man sich selber dann so viel neue Skills irgendwie aneignet und sagt, ich lerne jetzt das Nähen, ich lerne das Modellieren, ich lerne das Kleben, das Frisieren von Perücken oder von anderen Sachen, das ist schon Hammer. Also das ist richtig krass und das finde ich unfassbar cool. Und sie hat mir dann auch erzählt, fand ich ganz interessant, dass so die ersten Kostüme, jetzt rückblickend betrachtet, gar nicht so cool waren. Ich im Gegenteil muss jetzt sagen, ich hab die Bilder gesehen, ich fand sie tatsächlich sehr cool. Und sie sich aber jetzt im Laufe der Jahre, weil sie macht das schon ein paar Jahre mit ihrer Freundin da zusammen, dass sie sich da halt immer weiter gesteigert haben und teilweise ihre Röcke halt selber nähen und so weiter und diese ganzen Sachen da immer besser drin werden, teilweise mit 3D-Druck oder aber halt dann auch mit diesem Foam oder wie das heißt, das ist so ein Schaumstoff, den man dann relativ gut miteinander verkleben und bemalen und so weiter kann. Und das fand ich irgendwie so beeindruckend und hat mich so fasziniert, wo ich gedacht habe, wow, wie cool diese Leidenschaft eben aus, ich sag mal jetzt einem 2D-Bild oder aus einem Anime in die Realität gebracht wird und man halt selber sein Lieblingscharakter werden kann. Das finde ich wirklich sehr, sehr cool. Und die Frage ist ja dann immer, ob man selber, wenn man das jetzt nicht so dafür gebrannt hätte, ob man wirklich dann dieses Hobby im Nähen und im Gestalten und Basteln und so weiter für sich gefunden hätte. Fand ich sehr, sehr beeindruckend, hat mich wirklich nachhaltig auch tatsächlich begeistert und ich finde es immer wieder cool. Das Lustige ist immer, wenn ich auf der Animuk bin, ich gucke dann immer, ob ich die zwei wieder sehe, habe es tatsächlich zweimal schon wieder getroffen. Ist einfach irgendwie schön, wenn man sich da wieder sieht und so ein bisschen ins Gespräch dann kommt. Ich glaube, eines der häufigsten Inspirationen, die es aus Manga und Anime tatsächlich gibt, ist das Thema Sport. Ob das jetzt nun von Captain Tsubasa im Fußballspielen ist, die Kickers ist zum Beispiel, oder wer durch Mila Superstar zum Beispiel zum Volleyball gekommen ist, oder jetzt aktuell eben bei Haikyuu. So viele neue Sport-Manga kenne ich tatsächlich dann gar nicht. Ich bin eher so auf die alten Sachen ein bisschen geprägt. Wobei Slam Dunk kenne ich noch. Vielleicht ist der eine oder andere ja auch durch Slam Dunk zum Körbewerfen gekommen. Es ist total interessant und ich kann mich nur so gut an meine Kindheit erinnern, weil viele halt die Kickers geguckt haben und wie viele sich daraufhin tatsächlich dann im Fußballverein angemeldet haben oder Volleyball gespielt haben. Und ich weiß noch selber bei uns in der Schule, als ich in der Grundschule war oder dann also 5., 6. Klasse, wie oft wir im Sportunterricht dann einfach drum gebettelt haben, Volleyball zu spielen, weil man halt dann wie bei Mila Volleyball spielen wollte oder eben beim Fußballspielen wie die Kickers sein wollte oder wie Captain Tsubasa. Das ist tatsächlich echt interessant. Also es kann ein Charakter aus einer Serie oder es können eine ganze Mannschaft oder einzelne Personen eben einen so inspirieren, dass man tatsächlich den Weg in einen Verein geht oder im Sportunterricht proaktiv quasi dieser Sportart nachgehen möchte. Und ich weiß von einem guten Freund von mir zum Beispiel, der ganz krass von Son Goku halt inspiriert ist, dass das für ihn damals der ausschlaggebende Punkt war, tatsächlich ins Gym zu gehen. Also Goku durch das harte Training und so weiter hat ihn halt inspiriert, ins Gym zu gehen und auch ein bisschen sein ganzes Leben da irgendwie umzukrempeln und sich da selber zu verändern. Und das ist schon interessant. Also das heißt, wir schaffen es tatsächlich von einem Hobby, was ja primär darin eigentlich besteht, entweder auf der Couch zu liegen oder vorm Fernseher zu sitzen, aber wir schaffen es dann dadurch, wirklich aktiv tätig zu werden, Sport zu machen, rauszugehen, ein bisschen was zu unternehmen, sich in Vereinen anzumelden, mit anderen vielleicht, die dort auch sind, die gleiche Leidenschaft zu teilen. Das ist ultra interessant. Und ich kann mich noch erinnern, damals, als ich Dragon Ball geguckt habe, ich war damals mit meinem Bruder, haben wir uns im Karate angemeldet oder haben Kampfsport gelernt tatsächlich oder sind dann später auch zum Kickboxen gekommen, weil eben gerade diese Kampfsport-Thematik in Dragon Ball durch die Kämpfe einfach sehr, sehr krass uns auch geprägt hat und uns natürlich auch so ein bisschen die Freude daran wiedergegeben hat. Und das fand ich sehr, sehr cool. Also man kann sich durch solche Serien, durch solche Charaktere auch inspirieren lassen, eine neue Sportart zum Beispiel zu lernen, von der man vorher vielleicht gar nicht wusste, dass sie einem taugt. Und das finde ich total spannend. Ein Punkt, den ich auch sehr, sehr interessant finde tatsächlich, der aus Anime-Manga zum Beispiel kommen kann, den man dann selber mal für sich verwirklicht, ist der Aspekt der Musik. Also es gibt ja diverse Animes, die sich mit dem Thema Musik beschäftigen. Es gibt auch Manga natürlich dazu, wobei ich es nochmal bei Anime ein bisschen anders finde, weil natürlich dort die Musik auch melodisch transportiert wird. Ist jetzt immer in der gezeichneten Form ein bisschen schwierig. Aber tatsächlich kann diese Faszination, diese Begeisterung für diese Art von Anime oder auch von Manga tatsächlich eine Inspiration sein, neues Musikinstrument zu lernen, überhaupt Musik machen zu lernen. Und ich musste euch jetzt was erzählen, weil ich das total cool fand damals, als ich so in der 5., 6. Klasse war. Und in den 90er war, wie gesagt, ja eben Sailor Moon relativ publik und war natürlich einer der Pusher, warum überhaupt diese Anime-Kultur so krass auch nach Deutschland kam. Und es gibt in Sailor Moon, in der 3. Staffel ist das, glaube ich, gibt es dieses dieses Violinenstück als Sailor Neptun, Sailor Uranus sich ja verwandeln oder aber auch das Violinen-Solo als Sailor Saturn auftaucht, was unfassbar gut ist. Ich glaube sogar Vanessa May spielt dieses Stück. Ich bin mir da nicht sicher, ob das immer so eine Urban Legend war oder ob das tatsächlich am Schluss die Wahrheit ist. Egal. Auf jeden Fall hatte ich damals bei mir in der Klasse ein Mädchen, die absoluter Sailor Moon-Fan war. Ich fand das total cool. Die war so on fire mit dieser Serie, die hat alles gesammelt, hat alles gehabt. Fand ich total krass. Und als damals die dritte Staffel kam und eben dann genau dieses Violinenstück in der Verwandlung, in den Attacken kam und so weiter, die hat damals deswegen angefangen, Violine zu spielen. Und hat dann irgendwann diese Stücke spielen können. Das ist so krass, Leute. Also wenn man das einfach mal sieht, dass einen eine Serie, ein Musikstück so krass prägt, dass man selber dann irgendwann hergeht und sagt so, hey, ich habe so Bock, Violine zu lernen. Ich möchte das nachspielen, ich möchte das nochmal selber fühlen. Das ist der Wahnsinn. Und ich hatte damals bei mir in der Oberstufe, hatte ich einen bei mir im Kunstunterricht. Ich hatte damals, glaube ich, 12. Klasse war Kunst bei mir LK, also Leistungskurs habe ich extra gewählt. Und der hat Klavier oder Keyboard gespielt. Und der hat dann tatsächlich ein Jahr lang hat er geübt und hat die ganzen Anime-Openings von seinen Lieblingsanimes, hat der versucht, auf dem Keyboard, auf dem Klavier nachzuspielen und hat nach einem Jahr saß er da und hat die Dinger runtergebrettert. Das war brutal, da hast du Gänsehaut bekommen. Das war mega. Ich fand das so krass beeindruckend, dass jemand dieser Leidenschaft irgendwie packt und dann da hockt und sich die Mühe macht und ein Jahr trainiert im Endeffekt. Oder halt dann übt, um eben so ein Stück zu spielen und das eben dann selber umzusetzen. Und das ist krass. Und das ist so toll, weil ich finde eben, dass genau sowas neue Impulse in uns ersetzen kann. Also diesen Gänsehautmoment. Und das hat man ja heute oft auch gerade in so Ghibli-Filmen zum Beispiel, wo ja der Soundtrack immer unglaublich sehr, sehr tiefgründig, sehr emotional ist zum Beispiel. Oder aber auch natürlich bei einigen Anime-Klassikern, Serien auch wie Naruto. Ich meine, wer kennt nicht Blue Bird? Eines der, finde ich persönlich, coolsten Openings überhaupt, die einen dann so catchen, wo man sagt so, hey, ich wäre jetzt bereit, vielleicht sogar den japanischen Songtext auswendig zu lernen, nur um da mitsingen zu können, nur um der Sache nahe zu sein. Vielleicht ist auch für viele das dann immer so ein bisschen der Punkt, ja auch neben Musik auch die Sprache zu lernen. Ich bin mir sicher, dass es da draußen einige gibt, die aufgrund von Anime und Manga zum Beispiel angefangen haben, Japanisch zu lernen. Wer weiß, ob das vorher so gekommen wäre. Also finde ich sehr, sehr cool und sehr, sehr spannend tatsächlich. Ich habe mir dann selber noch einen Punkt rausgesucht, wo ich überlegt habe, also ich habe jetzt nicht gelernt, ein Musikinstrument zu spielen oder Japanisch zu lernen, das habe ich tatsächlich nicht. Aber ich habe überlegt, so was habe ich denn noch gemacht, was mich so krass inspiriert hat und wo ich dann tätig wurde. Und tatsächlich habe ich in der Zeit, als ich ja einige Figuren gesammelt habe, habe ich mich hingesetzt und irgendwann wollte ich diese Kulisse aus dem Anime haben. Mir hat es dann irgendwann nicht mehr gereicht, dass ich sage, ich habe irgendeinen Druck, den ich als Hintergrund verwende, sondern ich wollte tatsächlich eine Kulisse haben, dass meine Figuren in einem Diorama stehen, um im Prinzip so nah wie möglich am Original zu sein. Ich habe dann angefangen, eigene Welten zu erschaffen und eigene Dioramen zu bauen und habe mich dann hingesetzt tatsächlich, habe eine Styrodurplatte gekauft, habe da rumgeschnitzt, gebastelt, mir Konzepte überlegt. Und das fand ich total krass, weil ich habe vorher mit Modellieren überhaupt nie was am Hut gehabt. Ich habe nie in der Richtung großartig irgendwie was gemacht oder irgendwie gelernt oder irgendwie was versucht, sondern war ja immer eher nur ein bisschen am Zeichnen. Und das fand ich schon sehr, sehr cool. Also das heißt, wir selber sehen eine Welt, sehen eine Kulisse, haben Figuren dazu und möchten gerne unsere Figuren dort positionieren und dort hinstellen. Und sind dann bereit, tatsächlich uns die Zeit und die Mühe zu machen und uns im Modellieren zu üben. Ähnlich wie beim Cosplayen, dass wir uns halt auf einmal neue Skills irgendwie antrainieren und sagen, hey, ich versuche mich da jetzt dran. Ich gehe in ein Bastelgeschäft und kaufe mir zum Beispiel Kunstgras oder hole mir Modelliermasse oder sonst irgendwie was und lackiere das, bemal das oder Customize dann zum Beispiel auch schon gewisse Dinge. Das sind alles Sachen, die einen tatsächlich da inspirieren können, neue Wege einzuschlagen. Und das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, wenn man zu Beginn so ein bisschen über dieses Thema spricht und so drüber nachdenkt, so hey, wie kann dich Manga oder Anime tatsächlich inspirieren, neue Dinge zu tun, denkt man im ersten Moment so, ja, weiß ich nicht, vielleicht was essen gehen oder so. Aber tatsächlich ist das Ganze viel, viel tiefgründiger und geht nochmal ein bisschen weiter. Und ihr könnt ja mal für euch selber überlegen, tatsächlich, wo euch Manga oder Anime tatsächlich inspiriert hat, neue Wege einzuschlagen, neue Dinge zu tun, neue Sachen auszuprobieren, Neues zu erlernen oder aber auch eben sich selber weiterzuentwickeln, was das bei euch tatsächlich ausgelöst hat. Da gibt's mit Sicherheit die Reihe, die Serie, den Moment, den ihr genauso bei euch auf dem Schirm habt und gesagt habt, jo, genau das war's. Finde ich echt interessant. Falls ihr Lust dazu habt, könnt ihr mir ja gerne mal auf Instagram schreiben. Ihr findet mich dort unter manga-mensch-moment. Da freue ich mich immer sehr über eine kleine Nachricht von euch. Berichtet doch gerne mal, was bei euch so dieser Impuls war und vor allem, welche Serie es für euch war, die euch dazu gebracht hat, eben genau diesen neuen Weg einzuschlagen. Aber bei allem, was wir tun, ob wir zeichnen, ob wir essen, ob wir cosplayen, ob wir Sport machen, Musik machen und so weiter, in der Summe verändert es uns. Denn es bringt uns nochmal näher an unsere Helden heran, es bringt uns nochmal näher an die Geschichten heran. Wir identifizieren uns ein Stück weit auch viel, viel mehr mit dem Passierten, mit den Geschehenen, mit dem Charakter, mit den Charakteren oder mit den Charakterzügen der jeweiligen Personen. Und das schafft halt einfach nochmal eine andere Form von Nähe. So, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierher mit dabei wart und auch fleißig in die zweite Staffel reingehört habt. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ich danke euch auch wirklich für die ganzen Nachrichten, für konstruktive Kritik, für Lob. Beides ist so unglaublich wichtig, um diesen Podcast wachsen zu lassen und im Prinzip euch einen Raum zu bieten, mit dem ihr euch identifizieren könnt, wo ihr euch wohlfühlt, der euch vielleicht neue Denkanstöße gibt und der euch über manche Dinge neu nachdenken lässt. Und genau dafür soll Manga Mensch Moment ja da sein. Falls ihr Punkte habt, über die ihr gern sprechen möchtet oder wo ihr sagt, Mensch, Michi, das wäre ganz cool, wenn du das mal in der neuen Staffel ansprichst oder das könntest du besser machen, dann schreibt mir das gerne. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar über konstruktive Kritik und ich freue mich sehr, mich da natürlich auch immer selber stetig daran eben zu verbessern und um Dinge halt ein bisschen anders zu machen. Ich verabschiede mich an der Stelle jetzt erstmal in eine kleine Pause, um erstmal selber wieder ein bisschen Kraft zu tanken, mir neue Dinge zu überlegen für die Staffel 3, über was wir da sprechen können und was uns dort erwarten wird, da ich euch da natürlich auch nochmal ein bisschen was Neues bieten möchte. Bis dahin, lest bewusst, lasst euch inspirieren, seid kreativ und tobt euch aus, lebt euch aus, genießt euer Hobby, seid achtsam, reflektiert euch und denkt über ein paar Dinge ein bisschen anders mal nach. Vielleicht ist es genau der Impuls, der euch zur Veränderung bringt, der euch wachsen lässt und der euch eben einen neuen Perspektivenwechsel ermöglicht, was immer sehr, sehr gut ist im Leben, um voranzukommen. Hab vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei wart, dass ihr mir Gesellschaft geleistet habt. Freue ich mich sehr darüber. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.